So, wir gucken einmal von oben.
Aufwärts. Tür schließt.
In einem verglasten Aufzug geht es 36 Meter in die Höhe. Diesmal habe ich meine Kollegin Ellen aus unserem Social-Media-Team dabei. Sie will Fotos machen, weil ich heute an einem ganz besonders fotogenen Ort bin.
Etage 1. Tür öffnet.
Oh ja, es ist ziemlich windig. Wow! Ich stehe auf einem von 5 gewaltigen Kohlebaggern, die der Festival-Location Ferropolis ihren Namen geben. Stadt aus Eisen. 5 Giganten aus Stahl erinnern hier, mitten auf einer Halbinsel in Sachsen-Anhalt, an den ehemaligen Tagebau Golper Nord und sehen dabei ein bisschen aus wie Dinos aus einer prähistorischen Zeit.
Das ist Mosquito. Das ist der kleinste und älteste.
Weil der auch ein bisschen aussieht wie eine Mücke.
Und der sieht ja auch ein bisschen aus wie eine Mücke, die sogenannte Eimerleiter.
Eine übergroße Mücke. Baujahr 1941. Mosquito ist 70 Meter lang und 30 Meter hoch. Aber der Name kommt von seiner sogenannten Eimerleiter. Das ist ein langer Fortsatz, der wie ein Stachel nur ein paar Meter über dem Boden hängt. Und daran entlang läuft so eine Kette aus Eimern, die früher mal Erde eingesammelt und wegtransportiert haben. Ein bisschen wie eine Fahrradkette sieht das aus. Später wurde diese Technik dann ersetzt und aus dem Stachel mit der Kette wurde ein Schaufelrad.
Im Hintergrund sehen wir Big Wheel, relativ selbsterklärend durch das Schaufelrad. Mhm. Das ist ein Gerät aus den 80er Jahren. Und dann haben wir den dritten Bagger, das ist Mad Max, hier vorne zum Sehen. Erklärt sich auch selbst einfach die Idee, die Impression dieses größten der Geräte hier.
Thies Schröder leitet Ferropolis. Mit ihm stehe ich auf der Aussichtsplattform des Baggers 1025 AS1120. Spitzname Medusa. Er erklärt mir, welcher Bagger hier mal für was zuständig war.
Wir haben noch einen zweiten Absetzer. Der Absetzer hat im Prinzip den Abraum, den man ja erst weggraben musste, um an die Kohle und ans Flöz zu kommen, wieder verteilt im Tagebau über
also
diese langen Förderbänder.
Dreck quasi, den man wegschaufelt.
Genau, und der wurde ja wieder zurück in den ausgekohlten Tagebau gekippt.
Ja.
Und das war die Aufgabe dieser Absetzer. Der heißt Gemini, Zwilling, zweigeteilt. Und dieser heißt Medusa, wegen der Vielköpfigkeit, die ganzen Krane da oben.
Mosquito, Big Wheel, Mad Max, Gemini und Medusa ragen über die Ränge der Haupttribüne, als würden sie auch nach ihrem Einsatz weiterleben. Als Wächter über die ostdeutsche Industriegeschichte.
Das sind jetzt auch die Namen, die sich durchgesetzt haben über die Jahrzehnte. Und so werden jetzt zum Teil ja auch die Stages benannt, wenn hier Veranstaltungen sind und so weiter.
Dabei sollte es diese Bagger eigentlich gar nicht mehr geben. Anfang der 90er Jahre wird die Kohleförderung im Tagebau Golper Nord in Gräfenhainichen eingestellt. Aus dem Tagebau wird ein See. Und die Geräte sollen eigentlich verschrottet werden. Stattdessen wird das Geld, das für die Verschrottung vorgesehen war, in deren Instandhaltung gesteckt. Über Jahrzehnte entwickelt sich aus dem Wunsch, ein Stück Bergbaugeschichte zu erhalten, eine Zukunftsvision. Ferropolis. Die Idee dazu kommt aus dem Bauhaus Dessau. Ihre Umsetzung gelingt aber auch durch die Begeisterung der ehemaligen Kohlekumpel aus Golper Nord. Und heute tanzen und feiern vor dieser Kulisse jedes Jahr Hunderttausende auf Festivals wie dem Melt, Splash und Full Force. Gräfenhainichen liegt knapp außerhalb des mitteldeutschen Reviers und hat den Kohleausstieg schon hinter sich. Hier ist aus dem Strukturbruch der 90er etwas entstanden, was die Kohlevergangenheit zukunftstauglich gemacht hat. Was lässt sich an diesem Ort über den Strukturwandel lernen? Was bleibt nach der Kohle? Ich bin Johanna Voss und das ist Nach der Kohle. Folge 12. Stadt aus Eisen. Als wir in Ferropolis ankommen, ist es eisig kalt. Das Gelände ist ungefähr 2 Fußballfelder groß. In der Festivalsaison feiern hier bis zu 25.000 Menschen. Außerhalb der Saison ist deutlich weniger los. Thies Schröder ist fast jeden Tag hier. Am Eingang neben den Parkplätzen stehen ein paar Containergebäude mit Büros. Eigentlich ist er Landschaftsarchitekt und Verleger. Ein großer Mann mit nachdenklichem Blick. In Berlin hat er noch seinen eigenen Verlag. Aber seit 2003 ist er hier hauptverantwortlich. Bei dem Wind, der heute weht, hat er Schwierigkeiten, seine Zigarette anzuzünden. Von seinem Büro aus führt er uns ein bisschen rum. Vorbei an riesigen Werkshallen, von deren Wänden 8 überlebensgroße Gesichter von BergarbeiterInnen auf uns runtergucken. Kunstwerke vom Graffiti-Künstler Henrik Beikirch. Um diese Bergleute zu porträtieren, hat er tagelang Interviews mit ihnen geführt. 4 Bagger rahmen die Haupttribüne von Ferropolis. Ein paar Meter abgesenkt ist die Tanzfläche mit Stufen und Geländern am Rand. Das erinnert mich ein bisschen an ein Tagebauloch. Wir laufen auf Medusa zu, den Bagger mit der Aussichtsplattform. Medusa ist 1200 Tonnen schwer und hat einen 360-Grad-Schwenkarm. Baujahr 1959. Seit ein paar Jahren hat Medusa auch einen Aufzug, damit BesucherInnen barrierefrei drauf können. Von oben hat man einen majestätischen Blick auf die Tagebaubagger. 1991 war ihre Arbeit hier getan. Danach begann die Sanierung des Tagebaulochs.
Nicht nur der See ist der Tagebau gewesen, sondern der Tagebau ist ja noch mal deutlich größer geworden gewesen. Da hinten ist alles wieder aufgefülltes Land. Man sieht so ein bisschen an der Vegetationsschicht. Ganz hinten am Horizont werden die Bäume größer. Da war der Tagebau zu Ende.
Und man sieht auch diese Treppen.
Man sieht so ein bisschen noch die Schichtung. Ne? Mhm. Und der See ist quasi das, was an Kohle entnommen wurde, bleibt dann als Negativform und wird mit Wasser gefüllt. Also eine komplett menschgemachte Landschaft, die inzwischen aber wie ein Natursee, ein natürlicher See aussieht.
Landschaftlich sollten in Golpa Nord also die Spuren des Tagebaus verwischt werden. Die Geräte aber blieben als Protagonisten erhalten und fanden einen eigenen Platz in dieser neuen Landschaft. Es wird zu ungemütlich hier oben und ich habe ein bisschen Sorge, dass die Aufnahmen unter dem Wind leiden. Also ziehen wir uns zurück ins Innere von Medusa, den Maschinenraum. Hier können sich BesucherInnen einen Film über die Geschichte des Bergbaus ansehen. Thies Schröder erzählt mir, wie das damals war, mit dem Kohleausstieg in Gräfenhainichen, Anfang der 90er Jahre.
Zu dieser Transformation, die Gräfenhainichen schon durchgemacht haben. Sie haben mal gesagt, dass die sehr viel anarchischer und ungeordneter stattgefunden hat, als das, was wir jetzt erleben. Ja. Inwiefern?
Ja, weil es natürlich weder einen Beschluss, einen politisch durch alle gesellschaftlichen Kräfte getragenen Beschluss gab, aus der Kohle hier auszusteigen, sondern hier gab es nur eine Entscheidung im Wendejahr zu sagen, okay, dieser Tagebau ist ausgekohlt, er war tatsächlich ausgekohlt. Mhm. Wir hätten normalerweise die Bagger dann alle paar hundert Meter weiter auf die andere Seite der Eisenbahntrasse gezogen und die Dübener Heide abgegraben. Das wäre die nächste Planung gewesen. Also auf der anderen Seite Gräfenhainichens weitergebuddelt. Das ist nicht gekommen. Und damit sind natürlich als allererstes mal sehr, sehr viele Arbeitsplätze weggebrochen.
Die Bergleute, die hier vorher noch gutes Geld verdient haben, kommen in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Das Arbeitsamt sagt damals, okay, wir brauchen irgendeine Arbeit für diese Leute, um ihnen wenigstens ein geringes Einkommen zu sichern. Und eine Tätigkeit, die ehemalige Bergleute kriegen, war eben, erstmal über diesen Tagebau zu wachen, bis klar ist, was draus wird.
So eine kleine Stadt wie Gräfenhainichen hing ja komplett an Tagebau und Kraftwerken.
Ja.
Und das war, ja, eher anarchisch auch deswegen, weil natürlich Beschlüsse, wie man zum Beispiel mit diesen 5 Geräten hier umgeht, einfach auch quasi über Nacht getroffen werden konnten. Mhm. Also der damalige Revierleiter hat dann irgendwann gesagt, ich habe hier eine gewisse Summe für die Verschrottung der Geräte. Mit meiner Unterschrift sage ich jetzt, dass die für den Erhalt der Geräte eingesetzt wird.
Mhm. 20 Kilometer entfernt von Gräfenhainichen diskutieren in den 90ern die Studierenden am Bauhaus Dessau über industriegeprägte Landschaften. Immer wieder kommen die Bauhausstudierenden damals nach Gräfenhainichen, um sich den Tagebau anzugucken. Während Sie schon längst über die Zukunft der Kohlelandschaften nachdenken, treffen Sie in Gräfenhainichen auf resignierte Kohlekumpel, die gerade ihre Arbeit verloren haben und die für extrem niedrige Gehälter jetzt nur noch Wachleute sind.
Das eine waren die Bergleute selbst, die wussten, das ist jetzt zu Ende mit der Arbeit hier Anfang der 90er Jahre oder 1989, 90 ja schon. Und das andere waren die Studierenden von der Stiftung Bauhaus. Und die trafen sich hier und beide waren fasziniert, jeder auf ihre Art, von dieser Technik, von diesen Geräten, von der Dimension.
Erstmal gab es da natürlich eine Menge gegenseitiges Misstrauen.
Die einen kannten solche Geräte gar nicht und wollten die unbedingt mal sehen, auch mal raufklettern. Und die anderen, die auf diesen Geräten gearbeitet haben, die Bergleute, haben gesagt, nee, ihr klettert hier nicht rauf, die waren in der Zeit im Wachschutz. Und dann hat man sich irgendwann gekannt. Und nach so ein paar Wochenenden, das haben die so im Sommer 1990 im Wesentlichen gespielt, dieses Spiel, hat man dann gesagt, okay, die wissen, jetzt kommen wieder die Studierenden vom Bauhaus, die Spinner vom Bauhaus. Die anderen haben gesagt, jetzt kommen wieder die renitenten Bergleute, die uns da nicht rauflassen. Und dann ist man ins Gespräch gekommen und hat gesagt, Mensch, so ein Gerät stehen lassen und einen Café einrichten wäre doch schon was Schönes.
1992 entsteht die Idee, aus dem ehemaligen Tagebau Golper Nord ein Freilichtmuseum zu machen.
Der Kaffee gibt es bis heute zumindest nicht auf dem Bagger, aber es sind 5 stehen geblieben. Technikfaszination war eigentlich die Ausgangsidee. Was dann später alles sich entwickelt hat, kulturelle Nutzung, Musikevents, das waren damals, ja, vielleicht war das schon im einen oder anderen Kopf drin, aber das waren noch keine konkreten Pläne. Es gab sowieso nie einen Masterplan, sondern zum Anfang immer eine ästhetische Idee. Und die Nutzungen und auch die, ja, letztlich auch die ökonomischen Potenziale, die sich im Laufe der Jahre ergeben haben, die ja auch dieses Gelände erhalten und die Geräte erhalten, die haben sich tatsächlich erst durch die aktive Nutzung ergeben.
Ferropolis ist also entstanden aus einer Faszination für diese Geräte, die Kunstschaffende und Bergleute zusammengebracht hat.
Ja, das ist mehr so ein Vortasten gewesen. Also der Kohleausstieg jetzt folgt einem Plan, da gibt es Zielzahlen, die sind zwar politisch in der Diskussion, aber sie gibt es. Und er wird kompensiert mit relativ viel Geld. Und soll eben neue zukunftsfeste Strukturen hervorbringen. Und hier war das tatsächlich einfach ein Vortasten. Also eine Mischung aus ästhetischer Faszination für diese Geschichte und die Geräte, aber auch ein gehörig Maß an Verzweiflung. Was ist eigentlich die Existenzgrundlage einer solchen Region?
Und nicht zuletzt ist der Erhalt der Geräte dem Revierleiter zu verdanken, der über Nacht sagen konnte, nee, wir machen das jetzt mal nicht so wie vorgesehen, sondern erhalten die Geräte, statt sie zu verschrotten.
Das wäre heutzutage nicht möglich. Da müssten sie Machbarkeitsstudien machen, Untersuchungen, wirtschaftliche Abschätzungen und so weiter. Und das ging aber in der Zeit, in der ersten Hälfte 90er Jahre. Und insofern konnte man so Gelegenheiten, also die kleinen Fenster sozusagen, die sich öffneten, dann auch nutzen.
Einfach war das natürlich nicht. Und nicht alle kommen nach Ferropolis und finden die Idee auf Anhieb ganz toll. Aber heute ist es eben ein Ort, an dem junge KlimaaktivistInnen Festivals feiern, genauso wie Bergleute hierher kommen, um sich an ihr Lebenswerk zu erinnern. Und das schafft unweigerlich Begegnungen. In Folge 7 hat Felix Schiedlowski, der Doktorand aus Halle, etwas über den Strukturwandelbegriff gesagt, an das ich immer wieder denken muss. Er hat gesagt, Strukturwandel, das klingt so natürlich, so unaufgeregt, so langsam und rational. Ferropolis ist sozusagen die Antithese zu diesem gefühlsentleerten Begriff Strukturwandel. Hier geht es bewusst um Widersprüche und Emotionen.
Also hier war in den 90er Jahren das tatsächlich eine Auseinandersetzung. Die Bergleute, die hier ihre Arbeit verloren hatten, die waren ja auch nicht froh, dass sie hier plötzlich Festivals durchgeführt wurden. Die fanden das auch eigentlich nicht statthaft, ein bisschen pietätlos. Also an dem verlorenen Arbeitsort feiern die jetzt. Und deswegen gibt es und gab es immer wieder sehr konkrete Auseinandersetzungen. Ne? Kommt man hierher, kommt man hier nicht her? Lässt man sich hier einladen zum Bergmannstag? Ist das der richtige Ort, um Traditionen zu bewahren? Und das ist ein sehr langjähriger Prozess mit vielen kleinen Schritten. Aber sie sind alle dadurch gekennzeichnet, dass sie auch dem Emotionalen, also der Trauerarbeit, die ja Transformation auch beinhaltet, immer auch Raum gegeben haben. Auch im Streit zum Teil, also ist nicht immer alles eindeutig gewesen oder von allen gleich geliebt. Aber ganz wichtig tatsächlich, diese Transformation ist eben auch eine emotionale Veränderung. Und das gelingt natürlich einem in der Kohlekommission weniger gut als einem, sag mal, künstlerisch getriebenen Projekt an einer freigeistigen Institution wie einer Stiftung Bauhaus dann eben.
Es ist mittlerweile richtig ungemütlich und wir gehen ins Warme.
Ach, besser.
Wenn Thies Schröder erzählt, mit welchen neuen Veranstaltungsideen für Ferropolis Leute immer wieder auf ihn zukommen, wirkt es fast so, als wäre er selbst überrascht davon, wie gut das Konzept funktioniert. Motorsport, Herbert Grönemeyer, ein queeres Musikfestival. Irgendwie fühlt sich in Ferropolis so gut wie jeder wohl. Vielleicht gerade, weil die Kohle hier nicht schlecht gemacht wird, aber ihre Auswirkungen gleichzeitig auch nicht verklärt werden. Wer nach Ferropolis kommt, lernt, Widersprüche auszuhalten.
Industriegeschichte, Industriekultur neigt ja dazu, das Industriezeitalter zu verklären, wie jede Art von Auseinandersetzung mit Geschichte immer dazu neigt, ein Zeitalter zu verklären. Das wollen wir nicht, aber es ist natürlich erlaubt, diese Geräte schön zu finden und auch die Ingenieursleistung und die Leistung der Bergleute zu bewundern oder sich dafür zu interessieren und auch positiv zu interessieren. Das finden wir durchaus sehr sinnvoll und richtig und auch notwendig. Trotzdem eben nicht stehen bleiben und sagen, das war alles früher ganz toll oder sogar besser, sondern zu sagen, nein, das hat eben auch ganz erhebliche Auswirkungen gehabt und Kohleabbau ist nun mal das Beispiel für das fossile Zeitalter. Das war ja längst nicht nur der Kohleabbau und ein Ort, an dem Kohleabbau sichtbar bis heute stattgefunden hat, ist eben Ferropolis. Da kann man diese Geschichte fokussiert wie unterm Brennglas erzählen.
Dass junge, klimaaffine Festivalgäste hier am Rande von Konzerten auf Bergleute treffen und die Chance haben, sich zufällig mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen, das ist für Thies Schröder die große Stärke an Ferropolis.
Also es bringt jetzt nicht so viel zu sagen, hier ist ein Arbeitskreis, wo ehemalige Bergleute und junge Meldbesucher aufeinandertreffen, sondern eher durch die Gespräche am Rande. Und das ist auch eine Zumutung. Also für einen jungen Festivalbesucher ist es vielleicht auch eine Zumutung, in einem alten Bergbaugelände respektvoll mit Bergleuten umzugehen. Aber umgekehrt ist es für jemanden, der hier im Bergbau gearbeitet hat, natürlich eine Zumutung, dass jetzt hier plötzlich gefeiert und getanzt wird, weil das ist der Arbeitsplatz, der verlorene Arbeitsplatz, da hängt eine ganze Biografie dran. Und da findet man das nicht im ersten Moment toll oder cool oder sowas, sondern hat immer noch diese Verlusterfahrung im Kopf und ärgert sich vielleicht auch sogar und kommt dann aber irgendwann auch zu einem Zugang zu dem Thema und sagt, Mensch, immerhin gerät es damit nicht völlig in Vergessenheit, was wir hier gemacht haben.
Vielleicht heißt Strukturwandel, dass wir uns genau das gegenseitig zumuten müssen. Dass der eine zurückschauen will, während die andere nach vorne schaut. Vielleicht heißt Strukturwandel, beides gemeinsam auszuhalten. Sowas wie Ferropolis ist schon was sehr Besonderes. Die Stadt aus Eisen konnte so nur hier in diesem Kontext der 90er Jahre entstehen. Einer Zeit der radikalen Umbrüche, die plötzliche Verluste, aber auch spontane Ideen hervorgebracht hat. Der Strukturwandel heute, das habe ich auf meiner Reise durchs Revier immer wieder gehört, soll bewusst ganz anders laufen. Aber in diesem Wille, alles anders, alles planbarer zu machen, steckt eben auch die Gefahr von zu viel Bürokratie. Bürokratie, die zu langsam ist, um mitzuhalten mit einem Kohleausstieg, der, je nachdem, wie sich der Markt entwickelt, vielleicht sogar schon in 6 Jahren kommt. Ein halbes Jahr lang war ich im mitteldeutschen Revier unterwegs, bin in einen selbstfahrenden Bus gestiegen und habe ein verlassenes Dorf besucht.
Hier standen alles Häuser, bis an die Bushaltestelle ran.
War bei KlimaaktivistInnen in Pödelwitz zu Besuch und habe einen Bergmann getroffen, der 48 Jahre in der Kohle war.
Dass es kommt, das wusste ich, aber so schnell nicht, bin ich ehrlich.
Wollte nachvollziehen, welche Pläne die MIBRAG für die Zukunft hat. Saß bei Entscheidungsträgern mit am Tisch.
Ja, liebe Mitglieder des regionalen Empfehlungsgremiums im Mitteldeutschen Revier, ich heiße Sie herzlich willkommen.
Hab junge Mütter getroffen, die zurückgekehrt sind, um hier ihre Kinder großzuziehen. Und ältere Menschen, die hier die Demokratie gegen rechts verteidigen.
Wenn wir heute nicht aufstehen, werden wir morgen so leben wie vorgestern. Darauf habe ich keinen Bock. Und das ist das, was die AfD will. Und das müssen wir verhindern. Vielen Dank.
All das, um herauszufinden, was sich im Mitteldeutschen Revier gerade verändert. Und dabei sind mir oft Gegensätze begegnet. Dinge, die irgendwie nicht zusammenpassen. Hier der selbstfahrende Bus, da die heruntergekommene Bushaltestelle. Hier die verwahrloste Innenstadt von Zeitz ohne irgendein gastronomisches Angebot. Und da der Coworking Space mit Flachbildschirmen im Fenster, auf denen Wörter wie Zukunft und Digitalisierung stehen. Hier eine MIBRAG, die sich als Vorreiter in der Energiewende gibt. Und da die Häuser, die sie in Pödelwitz vor den Augen der KlimaaktivistInnen verfallen lässt. Wenn ich jetzt sagen müsste, was Strukturwandel für mich bedeutet, würde ich dieses Gefühl beschreiben. Dass im Mitteldeutschen Revier vieles noch nicht richtig zusammenpasst. Dass es teilweise noch eine riesige Lücke gibt zwischen Gegenwart und Zukunft. Aber das zeigt ja erstmal, dass hier gerade wahnsinnig viel passiert. Und das ist gut. Es bringt aber eben auch eine große Unsicherheit mit sich. Ganz am Anfang des Podcasts, in Folge 2, war ich in diesem Dorf, das freiwillig weggezogen ist für die Kohle. Großgrimma. Da war die Zukunft auch extrem unsicher für die Leute. Aber die haben ihr Zuhause aufgegeben, weil sie dem Braunkohleunternehmen vertraut haben, dass es sich lohnt, dass sie nicht über den Tisch gezogen werden. Ulrike hat damals zu mir gesagt:
Im Vergleich zu heute so, ist doch viel mehr die Skepsis, die da oben, die machen, was sie wollen und uns fragt keiner. Und so, da ist ja das Vertrauen ist ja momentan doch sehr gering in die Entscheidungsträger in unserer Gesellschaft. Und das war damals noch ein bisschen anders.
Für eine so große Veränderung wie den Kohleausstieg braucht es eigentlich einen Vertrauensvorschuss aus der Bevölkerung. Den Glauben daran, dass das schon alles gut wird. Viele empfinden es aber so, dass die Politik dieses Vertrauen in den 90er Jahren hier in der Region verspielt hat. Aber ich bin sicher, diese Fähigkeit zu vertrauen, die schlummert hier noch. Es liegt an der Politik, dieses Vertrauen zu reaktivieren. Und am Ende, so einfach es vielleicht klingt, ist der Strukturwandel genau dafür eine Chance. Nach der Kohle ist eine Produktion vom Podcast Radio Detektor FM und wird gefördert von der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Skript und Recherche sind von mir, Johanna Voss. Redaktion Stefan Ziegert und Charlotte Thielmann. Musik Tim Schmutzler. Sounddesign Stanley Baldauf. Und zum Schluss danke ich nochmal allen, die mit mir gesprochen haben, für die Expertise, die Einblicke und die persönlichen Geschichten. Ihr könnt uns dabei unterstützen, noch mehr Podcasts wie Nach der Kohle zu machen. Zum Beispiel über Steady. Uns helfen schon 3,33 Euro im Monat. Wie das geht, könnt ihr auf detektor.fm/unterstützen rausfinden. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Das Thema Klimawandel und neue Energielösungen besprechen wir auch jede Woche in unserem Klimapodcast Mission Energiewende. Falls ihr den noch nicht hört, folgt ihm doch gerne auf der Plattform eurer Wahl. Ich bin Johanna Voss. Danke euch fürs Zuhören.